Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Clemens Schulze. Willkommen. Montag soll es wieder so richtig losgehen an Brandenburgs Schulen. Zwar sollen nicht alle gleichzeitig in den Klassenräumen sitzen, aber abwechselnd. Die Klassen werden geteilt. Wechselunterricht heißt sowas. Um Corona-Ausbrüche zu verhindern, sollen sich die Schülerinnen und Schüler einmal in der Woche einem Schnelltest unterziehen. Das Land hat 2,6 Millionen solcher Tests geordert. Die Reaktionen aber sind höchst unterschiedlich. Aus Potsdam dazu Lisa Steger.
René Mertens aus Tiese in Potsdam-Mittelmark ist Vorsitzender des Landeselternrates. Seine jüngere Tochter geht in die 7. Klasse. Am Montag darf sie wieder in die Schule, erstmals seit Dezember.
Die freut sich wahnsinnig, dass sie wieder in die Schule kann, ihre ganzen Freundinnen und Freunde wieder sieht. Einfach die sozialen Kontakte, die haben einfach in den letzten Wochen total gefehlt. Bis auf Telefonate ist hier ja nicht viel geblieben. Das ist schon ganz wichtig, dass sie jetzt wieder zurückkommen, auch in den Wechselunterricht.
Die Öffnung der weiterführenden Schulen ist richtig, sagt René Mertens. Eltern aus dem ganzen Land haben ihm berichtet, dass es mit dem Distanzlernen Probleme gebe.
Ganz viele Mitteilungen, wo uns zurückgemeldet wurde, dass es eben keinen Online-Unterricht gab. Es wurden wie beim ersten Lockdown nur Aufgaben verschickt. Es war kaum Kontakt zu den Lehrkräften. Und es war insgesamt eine sehr, sehr schwierige Situation für viele Schüler und Eltern.
Jetzt fürchtet Mertens allerdings, dass der Neustart mit Schnelltests nicht klappt.
Sie brauchen generell erstmal die Einverständniserklärung der Eltern. Die ist noch nicht eingeholt.
Skeptisch ist auch Günter Fuchs, Vorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Brandenburg. Die Schulen hätten die Schnelltests noch nicht erhalten.
Da bin ich schon ein bisschen mehr als nur verärgert, dass wir am Freitag darüber diskutiert, ob möglicherweise in den Schulen am Montag Tests ankommen. Und ich prognostiziere die heute schon. Es wird eine große Anzahl von Schulen geben, wo es einfach nicht da sein wird.
Zudem glaubt der Gewerkschafter, dass die knapp 2,6 Millionen Schnelltests nicht bis zu den Sommerferien reichen.
Wenn wir nur im Wochenrhythmus einmal testen, haben wir überhaupt keinen Nachvollzug des Infektionsgeschehen in Schulen. Ich glaube, dass die für die Akzeptanz der Wechselmodelle und für die Eindämmung der Pandemie es notwendig ist, häufiger zu testen.
Der Gewerkschafter möchte daher die weiterführenden Schulen vorerst geschlossen halten. Das Bildungsministerium widerspricht und kündigt an, Polizei und technisches Hilfswerk sollen die Tests ausliefern, und zwar pünktlich. Das heißt, die Wiedereröffnung findet statt.
Und wir werden natürlich am Montag mal gucken, ob es wirklich funktioniert, Lisa Steger berichtete. Viele waren ziemlich überrascht, als am Mittwoch Flughafenchef Lütke Daldrup seinen Rückzug im September ankündigte. Er sehe seine Aufgabe als erfüllt an, der BER sei erfolgreich eröffnet worden, das sei sein Auftrag gewesen. Nun müsse ein jüngerer Chef übernehmen, denn die Aufgaben blieben gewaltig angesichts der hohen Schulden. Der Aufsichtsrat hat sich nun mit den Finanzen und der Nachfolge von ELD befasst. Inforadio Flughafenexperte Thomas Rautenberg fasst die Ergebnisse zusammen.
Zumindest eine Entscheidung hat der Aufsichtsrat getroffen. Flughafenchef Lütke Daldrup kann gehen. Der Auflösung seines Vertrages zu Ende September hat das Gremium zugestimmt. Noch keinen Plan gibt es allerdings dafür, wer den 64-jährigen Manager ersetzen soll. Soll es jemand aus den eigenen Reihen sein, wie Lütke Daldrup vorgeschlagen hatte? Warum nicht, sagt Aufsichtsratschef Rainer Brettschneider.
Unsere Führungsebene und unsere zweite Führungsebene ist ausgesprochen gut. Über konkrete Personen, in-house wie aushäusig, hat der Aufsichtsrat nicht gesprochen.
Sehr viel konkreter wurde es dann beim Thema Finanzen. Der FBB steht das Wasser bis zum Hals. In Schönefeld wird kaum noch geflogen. Die Einnahmen der Flughafengesellschaft tendieren gegen Null. Flughafenchef Lütke Daldrup.
Das führt im Unternehmen dazu, dass wir allein aufgrund der Covid-Pandemie etwa 1,6 Milliarden Euro an Einnahmen einbüßen werden.
Aushelfen sollen und müssen wieder einmal die Gesellschaft der Berlin, Brandenburg und der Bund und damit natürlich die Steuerzahler. In Zahlen ausgedrückt fordert der Flughafenchef eine Teilentschuldung der FBB in Höhe von 1,1 Milliarden Euro. Darüber hinaus sollen bis 2024 weitere 800 Millionen Euro als Liquiditätshilfe ausgezahlt werden. Und die Corona-Hilfen von rund 500 Millionen Euro will Lütke Daldrup nicht als Darlehen, sondern in Cash bekommen. Unter dem Strich beläuft sich die geforderte Hilfssumme auf rund 2,4 Milliarden Euro. So viel sollte früher mal der ganze Flughafenbau kosten. Bereits in der kommenden Woche wollen die Gesellschafter über die geforderte Finanzhilfe beraten. Stimmen sie zu, müssen auch noch die Parlamente und die Europäische Kommission grünes Licht für die Finanzhilfen geben.
Soweit Inforadio Flughafenexperte Thomas Rautenberg. Am 26. September wird nicht nur ein neuer Bundestag gewählt, sondern auch ein neues Berliner Abgeordnetenhaus. Die politische Stimmung in der Stadt ist derzeit ein bisschen schwer einzuschätzen. Die Folgen der Corona-Pandemie könnten für deutliche Verwerfungen im Wahlergebnis sorgen. Die Parteien bereiten sich deswegen schon jetzt intensiv vor, um auch ihre Wähler zu motivieren. Die Linke wirbt dabei intensiv um eine Fortsetzung der rot-rot-grünen Koalition. So steht es im ersten Entwurf des Wahlprogramms. Landespolitikreporter Sebastian Schöbel dazu.
Gelegentlich könnte man Klaus Lederer für den Spitzenkandidaten der gesamten rot-rot-grünen Koalition halten. Denn niemand spricht sich im Wahlkampf zurzeit so oft für die Fortführung von R2G aus wie der linken Politiker. Gerade in der Pandemie arbeite man mit SPD und Grünen gut zusammen, betont Lederer. So könne es nach der Wahl weitergehen.
Und für uns kommen ehrlich gesagt andere Optionen gar nicht ernsthaft in Frage,
sagte Lederer am Freitag bei der Vorstellung des Entwurfs für das Wahlprogramm der Linken. Wobei Begeisterung klingt anders, wenn Berlins Kultursenator über seine Wunschkoalitionspartner spricht.
Der Korridor der Möglichkeiten, der ist ja überschaubar.
Schließlich sehen die Umfragen aktuell nur für Rot-Rot-Grün eine Mehrheit, mit der SPD als Nummer 2. Lederer richtete sich damit vor allem an die SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey. Die war zuletzt auffallend häufig von den Linken abgerückt, allen voran beim Mietendeckel und der Enteignung von Immobilienkonzernen. Kernpunkte des linken Wahlprogramms.
Wir haben Wahlkampf,
antwortete die Landeschefin der Berliner Linken, Katina Schubert. Und in diesem Wahlkampf höre man allerlei von der SPD-Spitzenkandidatin Giffey.
Ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ob sie sich ihrer Rolle so ganz gewiss ist. Also wenn sie so Impfzentren eröffnet oder verkündet, wann hier Schulöffnungen stattfinden. Eigentlich nicht die Rolle einer Landesvorsitzenden.
Aber vielleicht habe Giffey als Bundesfamilienministerin auch gerade nicht so viel zu tun, unkt Schubert vielsagend. Nach viel Lust auf weitere 5 Jahre miteinander klingt das eher nicht. Streit in der Partnerschaft, gerade wenn sie politisch ist, gehört aber vielleicht auch einfach dazu, gerade wenn man zu dritt ist. Vielleicht ist es auch das, was Lederer meint, wenn er die Koalitionsbereitschaft seiner Berliner Linken beschreibt.
Man weiß, was man kriegt, sage ich mal.
Das endgültige Wahlprogramm will die Linke beim Parteitag Ende April beschließen. Vorher, am Samstag, werden die Kandidaten für die Bundestagswahl aufgestellt.
Die Informationen von Sebastian Schöbel. Der Lausitz geht das Wasser aus. In den kommenden Jahren könnte bei uns in Südbrandenburg das Wasser wirklich ziemlich knapp werden. Schuld daran ist der Braunkohleausstieg. Deshalb haben sich jetzt erstmals Experten aus ganz Deutschland persönlich und virtuell an der BTU zu einer Konferenz in Cottbus getroffen, um genau diese Frage zu klären. Woher nimmt die Lausitz zukünftig ihr Wasser? Brandenburgs Umweltminister Vogel schlägt bei dieser Frage inzwischen Alarm.
Die Wassersituation ist ausgesprochen kritisch. Wir haben 3 Dürrejahre in Folge. Wir haben Niedrigwassersituationen in den letzten Jahren mehrfach gehabt. Wir haben aber gleichzeitig Bergbaufolgeseen, die noch nicht geflutet sind.
Und durch den Braunkohleausstieg wird weiteres Wasser fehlen. Bis zum geplanten Ausstieg spätestens 2038 könnte nur noch die Hälfte oder sogar nur ein Drittel in der Spree fließen. So wie die Spree vor über 100 Jahren vor dem Bergbau einmal aussah. Das sagt Ingolf Arnold, Vorsitzender des Vereins Wassercluster Lausitz.
Wir müssen uns erstmal vergegenwärtigen, dass im Moment mehr Wasser fließt als die natürliche Leistungsfähigkeit der Spree. Die Spree wird sich ihr natürliches Kleid einfach wieder anziehen.
Das würde dramatische Folgen für Landwirtschaft und Tourismus bedeuten, vor allem im Spreewald. Deshalb gab es bei der Konferenz viele Vorträge zu den großen Bereichen Bergbau, Klima und Wasser. Konkrete Lösungen gab es auch nach der Konferenz nicht, aber Lösungsvorschläge. Ein Kanal von der Elbe zur Spree. Aus Neiße und Oder kommt bereits Wasser, aber, so Ingolf Arnold, sollte ein Fluss unter Niedrigwasser leiden, sind auch die anderen davor nicht gefeit. Seine Lösung?
Wir wissen, es gibt Wasserüberschüsse in Zeiten des Hochwassers und die Kunst ist, dass man diese Wasserüberschüsse nicht ungenutzt über Berlin in die Havel und nach Hamburg laufen lässt, sondern dass wir sie hier in der Lausitz bunkern und dafür eignen sich neben den Talsperren vorzugsweise natürlich die Bergbaufolgeseen.
Die konkreten Baupläne muss es in rund 4 Jahren geben, sagt Arnold. Spätestens aber 2030 müssen weitere Speicher verfügbar sein.
Aus Cottbus die Information von rbb-Reporter Florian Ludwig. Die Weltzeituhr auf dem Berliner Alexanderplatz ist eine Ikone und ein beliebter Treffpunkt, denn diese Uhr, die kann man einfach nicht verfehlen. Seit 2015 steht sie unter Denkmalschutz. Ihr Erfinder und Erbauer, Erich John, ist nun mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet worden. RBB-Reporter Raphael Knob hat mit Erich John bei der Auszeichnung gesprochen.
Das Bundesverdienstkreuz trägt Erich John mit Stolz auf der linken Brust. Ehrlich gesagt, mit so einer hohen Auszeichnung hat er selber nicht mehr gerechnet.
Dass dieses Objekt, gerade die Weltzeituhr, nach 50 Jahren die gleiche Bedeutung hat und so angenommen wird wie am ersten Tage, wer hat so ein Glück schon?
Mittlerweile ist er 89 Jahre alt. Die Weltzeituhr hat er 1968 gebaut. Im September 69, also vor mehr als 50 Jahren, wurde sie aufgestellt und eingeweiht. Ein gefährliches Mammutprojekt für Erich John, denn er hatte nur 9 Monate Zeit, für DDR-Verhältnisse eigentlich unmöglich.
Und alle meine Kollegen in Rathenow haben wir zusammengeholt und auf Handschlag und in die Augen gucken. Wenn einer Murks macht, sind alle mit drin. Aber unter den Bedingungen damals, 68, war es schon eine besondere Aktion. Mich hätte auch ins Gefängnis bringen können, wenn ich es nicht geschafft hätte.
Die Weltzeituhr hat die größte Bedeutung für ihn und für die Stadt, sagt Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel.
Die Weltzeituhr, glaube ich, mit der verbinden wir alle sozusagen die wechselvolle Geschichte des Alexanderplatzes. Aber es ist der identifikatorische Ort, glaube ich, am Alexanderplatz. An dem trifft man sich, weil der Alex ist zu groß und jeder hat sozusagen ein Bild davon, jeder hat eine Erinnerung daran. Und deswegen ist es, glaube ich, im kollektiven Gedächtnis der Berlinerinnen und Berliner nicht wegzudenken.
Auch heute noch gehen Erich John und seine Frau am Alexanderplatz vorbei und schauen, ob es ihr gut geht. Noch immer ist er mit seinem Bauwerk zufrieden, dennoch der Vandalismus störe ihn.
Jeder meinte da, seinen Namen reinkratzen zu müssen. Und es wurde dann ja abgeschliffen, sodass man die Weltkarte kaum noch erkennen kann. Das hat mir natürlich wehgetan.
Mittlerweile kann er das aber verkraften, so sagt er. Die Weltzeituhr sei eben nicht nur irgendein beliebiges Bauwerk, sondern mittlerweile Wahrzeichen, Attraktion, Treffpunkt und eben ein Zeuge der Zeit.
Eine Ikone bringt seinem Erbauer das Bundesverdienstkreuz. Raphael Knob informierte. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Nachzuhören auch in unserer App.
Inforadio Podcast.